Herzlich willkommen bei 9to Geil, deinem Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Einen wunderschönen guten Tag, wo auch immer ihr gerade seid und in welcher Zeitzone ihr euch befindet. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 9to Geil. Die letzte Folge ist zugegebenermaßen schon ein wenig her und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Denn wenn du mir bei LinkedIn folgst oder wir da vernetzt sind, dann wirst du gesehen haben, dass ich zum 1.2. mein eigenes Unternehmen ThriveSphere an den Start gebracht habe. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Da wird es in den nächsten Folgen einen kleinen Deep Dive geben, was ThriveSphere ist, was ich damit erreichen möchte und wo ich da gerade stehe. Aber somit weißt du jetzt, warum es in den letzten Wochen hier beim Podcast zumindest ein wenig ruhiger war. Kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Und wie ich es öfter zu Beginn meiner Podcast-Folgen mache, möchte ich gerne mit dir reflektieren. Woran denkst du, wenn du an das Thema Diversität denkst? Und ich bin mir sicher, dass bei vielen von euch da draußen äußere Diversitätsmerkmale in den Kopf kamen. Hautfarbe, Geschlecht, ethnische Herkunft, alle diese Dinge, über die wir tagtäglich sprechen. Und das ist auch gut so. Das ist wichtig so. Und was auch wichtig ist, ist zu verstehen, dass diese Diversitätsmerkmale nur ein Teil des gesamten Spektrums sind. In der heutigen Folge beleuchten wir einen anderen Teil dieses Spektrums. Wir sprechen über Neurosensitivität. Die genaue Definition, was Neurosensitivität ist, überlasse ich meiner heutigen Gästin, denn ich darf mit Diplompsychologin und Sensitivitätscoachin Friederike Leibinger sprechen. Sie ist nicht nur selbst hochsensitiv, sondern arbeitet auch als Psychologin und Coach mit hochsensitiven Menschen. Sie sagt von sich selbst, meinem Sein und meiner Arbeit liegt die tiefe Überzeugung zugrunde, dass hochsensitive Menschen der Schlüssel für notwendige Veränderungen und Innovationen sind, auf gesellschaftlicher, unternehmerischer und sozialer Ebene. Vor diesem Hintergrund freue ich mich so sehr, dass ich Friederike zu Gast im Podcast hatte, denn wir beleuchten Hochsensitivität zunächst aus sehr individueller Ebene. Wir besprechen, wie auch Friederike für sich herausgefunden hat, dass sie hochsensitiv ist und blicken dann, wie es bei 9to Geil üblich ist, auf die Arbeitswelt. Wir besprechen, wo genau dieser Schlüssel liegt und warum sich Unternehmen so schwer tun, sich mit diesem Diversitätsmerkmal auseinanderzusetzen und den Weg und die Arbeitswelt für Menschen auf dieser Seite des Spektrums zu öffnen. Ich danke Friederike von ganzem Herzen für ihre Zeit, für ihre Offenheit und dass sie uns im Gespräch auch immer mal wieder mit in die Forschung nimmt und uns abholt, wo steht die Forschung zum Thema Hochsensitivität. Und weil ich dich nicht länger auf die Folter spannen will, wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von 9to Geil mit Friederike Leibinger. Liebe Friederike, herzlich willkommen bei 9to Geil und herzlich willkommen in unserem Gespräch, in dem es um ein Thema geht, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Da tauchen wir gleich tiefer ein, doch zuerst geht das virtuelle Mikrofon an dich. Wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Ja, danke, liebe Stefanie, für die Begrüßung, die ganz herzlich war. Ich freue mich super mega, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Friederike Leibinger heiße ich. Und ich bin Psychologin und ich bin seit gut einem Jahr selbstständig und treibe das Thema voran, beziehungsweise das Thema, das mir am Herzen liegt, ist die Hochsensitivität im Arbeitskontext. Und ich bin jetzt super gespannt, mit dir da ein bisschen tiefer einzusteigen und dieses Thema mal so ein bisschen auch aus der HR-Perspektive, beziehungsweise aus der Arbeitskontext-Perspektive zu beleuchten.
Total toll. Vielen Dank für deine Vorstellung. Wir haben ja eben im Vorgespräch auch schon mal über die Begrifflichkeiten gesprochen. Und vielleicht gibt es jetzt den einen oder die andere da draußen, die jetzt sagen, okay, Hochsensitivität, wie ordne ich das ein? Ich habe vielleicht schon mal von Neurodiversität gelesen. Kannst du uns so eine kurze Einordnung geben, dass wir in den Begrifflichkeiten klar sind? Was ist denn was und wo gehört's hin?
Super gerne. Also wenn wir von Hochsensitivität sprechen, dann ist der wissenschaftlich präzisere Begriff die Neurosensitivität. Und das beschreibt die Fähigkeit, Reize zu registrieren und zu verarbeiten. Also sprich, das ist eine Wahrnehmungsfähigkeit. Und Neurosensitivität oder auch Hochsensitivität gliedert sich ein in das Neurodiversitätsspektrum. Neurodiversität ist ein Umbrella-Begriff, sagt man so schön, also ein Regenbogenbegriff für unsere neurologische Vielfalt. Keine zwei Gehirne sind gleich. Das heißt, wir unterscheiden uns alle in der Art und Weise, was wir wahrnehmen, wie tief wir wahrnehmen, wie wir fühlen und wie wir denken und wie wir dann letztendlich auch handeln. Und die Neurodiversitätsbewegung hat genau das eben zum Ziel, dass wir wegkommen auch von der Stigmatisierung, hingehen und hinkommen zu der Anerkennung, der weltweiten Anerkennung, dass wir neurologisch uns alle unterscheiden und dass kein besser oder schlechter ist, sondern wir sind einfach alle, wir haben alle einen unterschiedlichen Zugang zur Welt.
Jetzt ist es ja durchaus ein Thema, damit setzt man sich erstmal ewig nicht auseinander. Also das Thema wird in der Schule wegignoriert. Da müssen alle gleich sein, da gibt es einen Standard. Im Job setzt sich auch keiner hin und überlegt mal gemeinsam mit dir so, hey, ne, wo, auf welchem Teil des Spektrums bist du denn unterwegs? Wie war das bei dir? Wann hast du für dich entdeckt, hey, vielleicht fühle ich tiefer als andere?
Ja, das ist eine super gute Frage, Stefanie, weil genau das dann auch letztendlich der Auslöser war, dass ich so mein Calling fühlte und sagte, boah, ich muss dieses Thema Bewusstsein dafür in der Arbeitswelt schaffen, weil im Kinder- und Jugendalter, ja, im Bildungsbereich gibt es auch sehr viel zu tun und sehr viel Aufklärungsarbeit und Psychoedukation. Aber da wird zumindest, wenn möglich, noch auch Diagnosen gestellt, ne? Und ADHS und all diese Themen, die da ja auch unter die Neurodiversitäts-Umbrella-Term fallen, das ist dann noch bekannt und damit, ne, wird auch gearbeitet, beziehungsweise das ist auch eine sehr große Hilfestellung für Eltern oder Betroffene. Wo sind denn die ganzen Menschen im Erwachsenenalter? Das ist ja nicht weg, ne? Also der Zappelphilipp im Kindergarten ist ja nicht im Erwachsenenalter. Ja, manchmal verwechselt es sich vielleicht, aber oft halt auch nicht. Und was ist denn mit all den Menschen, die früher vielleicht in Förderschulen ausgegliedert wurden oder die verhaltensauffällig waren? Wo sind die denn in unserem Arbeitsmarkt? Und da müssen wir leider feststellen, die sind häufig in unseren Arbeitsmarkt nicht integriert, nicht vollständig integriert oder auch oftmals einfach sehr krank. Und daher kommt so einfach auch, kam so ein bisschen mein Calling. Aber jetzt, um zurückzukommen auf die Frage, wie ich das selber für mich realisiert habe.
Aber um vielleicht da ganz kurz zu unterbrechen, ich habe gerade vorhin deinen LinkedIn-Post gelesen. Und da beschreibst du ja eine Situation, in der, und es lohnt sich für alle genau da reinzuschauen, ich fasse es jetzt nur kurz zusammen, in der es ja genau darum ging, dass Kinder, die neurosensitiver sind als andere, länger brauchen, Dinge zu verarbeiten. Es hat eine Stunde gedauert in deinem Beispiel, bis das Kind essen konnte, weil es erstmal das Geschehene verarbeiten musste. Da ist die Frage, diese Geduld, dieses Bewusstsein hat die Arbeitswelt ja aktuell noch nicht. Und das ist total interessant, dass sich die Frage zu stellen, was passiert mit diesen Kindern, wenn sie erwachsen sind. Aber genau, das ist mir nur gerade als Gedankenblitz in den Kopf gekommen, weil ich vorhin einen Post gelesen habe und so dachte, ja, es hat mich total berührt. Aber zurück zu dir, wie war denn deine Erkenntnis?
Ja, ich bin, ja, habe ich gesagt, ich bin Psychologin und ich habe das super gerne studiert. Und ich glaube, ich habe das auch mit studiert, weil ich mich selber immer besser verstehen und begreifen wollte. Und ich habe bei sämtlichen Versuchen und so immer mitgemacht und verschiedene personaldiagnostische, persönlichkeitsdiagnostische Verfahren ausprobiert und angewendet und dann auch in meiner beruflichen Tätigkeit als Personalentwicklerin haben wir auch natürlich mit diagnostischen Verfahren gearbeitet, habe ich auch immer alles ausprobiert und habe auch einige Auswertungsgespräche dazu bekommen und war immer so ein bisschen auf der Suche nach mir selber und fand nichts so richtig passend. Also, ne, wenn wir dann über die Big Five der Persönlichkeit sprechen, die kennst du bestimmt auch, dann gab es da Profile, die über mich sagten, dass ich sehr stark extrovertiert bin. Und ja, das stimmt, ich habe eine extrovertierte Seite in mir. Die kostet mich aber sehr viel Kraft und ich habe genauso, mindestens genauso großen introvertierten Anteil in mir. Und es war immer so ein bisschen so, ja, passt, aber das wiederum passt dann halt auch nicht. Und dann wurde ich Mutter und zwar in relativ kurzer Zeit habe ich 2 Kinder bekommen. Die sind 21 Monate auseinander und da war ich in einer totalen Überforderung. Also ich war in der Elternzeit und war mit der doppelten Mutterrolle sehr stark überfordert. Und war dann, glaube ich, im Nachhinein würde ich sagen, das war ein Burnout und war dann stark auf der Suche nach mir und auch nach meinem Sinn und Zweck hier, ne? Also was ist so meine Aufgabe hier? Also ich habe irgendwie meinen Sinn gesucht und mich selber, ne, wenn ich meinen Sinn suche, muss ich selber wissen, wer bin ich? Und da war ich dann echt auf der Suche und stieß dann in einem Buch von Glennon Doyle, ich weiß nicht, ob du die kennst, eine feministische Aktivistin aus USA, die das Buch Untamed.
Ja, ich habe das Buch gelesen.
Untamed?
Genau, ungezähmt. Ja. Habe ich auch kürzlich gerade gelesen. Ja. Und das Bild mit dem
Eisbär.
Der Tier, ja, und genau. Und auch das Bild mit dem Geparden im Käfig, total kraftvolle
Bilder,
die sie benutzt.
Ja, ja, super, genau. Und sie schreibt dann über sich, dass sie highly sensitive ist in diesem Buch. Und das hat mich dann total magnetisch angezogen, dieser Begriff. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe gedacht, wie kann es sein, dass ich als Psychologin nichts davon weiß? Mein Studium ist noch nicht so unglaublich lange her. Und wollte dann unbedingt wissen, was ist der Stand der deutschsprachigen Forschung im Bereich Hochsensitivität? Ja, und so kam das eine zum anderen und ich habe mich plötzlich, ne, es hat einfach so krass, es war, wir fielen wie so Schuppen von den Augen, so ja klar, okay, krass, ich bin nicht anders, ich bin nicht komisch, ich bin kein Alien, ich nehme einfach mehr und tiefer wahr als andere Menschen. Und ich dachte tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt, ich war 35 da oder 34, ich dachte wirklich bis dahin, ging ich unterbewusst davon aus, dass alle Menschen die Welt auf die Art und Weise wahrnehmen und fühlen und spüren wie ich. Das war für mich total krasse Erkenntnis, das zu realisieren, dass ich Dinge spüre und wahrnehmen kann, die andere Menschen nicht wahrnehmen.
Was hast du seit dieser Erkenntnis für dich verändert oder was hat sich vielleicht auch verändert seit dieser Erkenntnis, als du gemerkt hast, der Deckel passt komplett zu mir?
Boah, also da hat sich für mich ganz viel verändert. Nicht zuletzt jetzt meine berufliche Situation. Ich habe mich dann immer mehr damit beschäftigt und dann habe ich auch mich begleiten lassen von einer Coachin, die darauf spezialisiert war, auf hochsensitive UnternehmerInnen sogar tatsächlich. Und das hat mir so geholfen, in meine Kraft zu kommen und stolz auch letztendlich darüber reden zu können, ne? Also das war und dann einfach so, das zu integrieren in mein Selbstbild und auch immer mehr reinzuspüren, was kann ich denn eigentlich alles wahrnehmen, ne? Das waren viele Sachen, die habe ich bis dahin einfach gedacht, sie nehmen alle Menschen wahr oder auch einfach unterdrückt oder mich verstellt. Und das habe ich peu à peu, so wie so eine Zwiebel, ne? Schale für Schale einfach abgelegt oder mich losgeworden und mich immer mehr mit dem identifizieren können, was ich bin und das auch angefangen, dann nach außen zu tragen. Ich spreche da gerne auch in Begleitung von hochsensitiven Menschen in meiner Arbeit. Arbeite jetzt ja auch als Coach für Hochsensitive, spreche ich gerne so davon, in ihre Strahlkraft zu kommen. Ne, Menschen, die hochsensitiv sind, das heißt mehr und tiefgehend wahrnehmen und die einen für sich förderlichen Umgang damit entwickelt haben, und die damit in ihrer Kraft sind, also in ihrer Wahrnehmungskraft sind, die haben oftmals eine total starke Strahlkraft. Und das strahlt irgendwie ab, strahlt ab an andere und wirkt auch anziehend. Und ja, ich habe einfach mein Leben umgekrempelt auch. Also ich habe bei meiner Arbeit angefangen, darüber zu reden, dass ich hochsensitiv bin. Ich habe Ich hatte eine sehr unterstützende Führungskraft damals, muss ich ehrlich sagen. Die hat es auch sehr toll begleitet und wahrgenommen, auch gefördert. Und ja, es gibt so ein paar Sachen, die man als hochsensitive Person kennen und wissen sollte, was wichtig ist, um mit seiner Wahrnehmung in der Kraft zu sein, beziehungsweise seine Wahrnehmung zu seinem Verbündeten zu machen und nicht zu seinem Feind. Das ist so ein bisschen so der Knackpunkt, an dem viele hochsensitive Menschen stehen, ist, dass sie eher darunter leiden und ihnen Dinge schnell zu viel werden und sie das dann oft so ein bisschen als Entschuldigung oder als Ausrede benutzen. Und das wiederum kann man erlernen, aufarbeiten, indem dass man seine Hochsensitivität zu seinem Verbündeten und zu seinem Freund macht.
Ich erkenne mich total wieder in dem, was du sagst. Ich bin auch, ich nenne es hochsensibel. Hochsensibilität finde ich aber das bessere
Ich auch
Wort dafür.
tatsächlich. Ich, ja.
Und ich vergleiche mich immer mit einem Schwamm. Ich habe das in Räumen, dass es mir erstmal sehr einfach fällt zu verstehen, wo steht die Gruppe gerade. Ich kann so diese zwischenmenschlichen Mini-Wahrnehmungen wahrnehmen. Merke dann aber irgendwann, dass ich irgendwann voll wie ein Schwamm bin. Und es ist wie so ein Tafelschwamm, ich kenne es noch aus der Schule, so ein ekelhafter Tafelschwamm voller Keime, der sich dann voll gesaugt hat und dann wird es irgendwann zu viel. Und dann merke ich ganz oft, dass es aber keine guten Sachen mit denen ich mich voll gesogen habe, weil ich irgendwie dann angefangen habe, die Gefühle und die Meinungen und die Gedanken aller aufzusaugen, obwohl das nicht meine sind. Und ich muss da ganz oft unterscheiden, was ist denn da meins und da wirklich aktiv aussortieren, um nur noch das da zu haben, womit ich auch wirklich aktiv umgehen möchte, weil sonst geht diese Strahlkraft komplett verloren, weil man einfach nur noch voll gesogen
Ja,
ist.
total. Also da beschreibst du ganz schön einen Aspekt, den sehr viele hochsensitive oder hochsensible Menschen total nachempfinden, nachvollziehen können, ist dieses, ne, ich komme wohin, und dann kann man das sehr schön sagen, ne, auch read the room, ne, also in der Lage sein zu lesen und zu spüren, was ist hier so los. Und dann aber eben auch, irgendwann ist dann auch das Fass vollgelaufen. Und dann gilt es eben genau, gut auf sich zu achten und es zu erspüren und dann eben auch zu wissen, was kann ich denn tun, um hier mich auch wieder, ne, auch wieder entsprechend mich auszugleichen, wieder zu mir zurückzukommen, wieder in meine Kraft, in meine eigene Kraft zu kommen und dann auch wieder präsent zu sein. Und du hast es aber sehr schön beschrieben, weil das setzt schon mal zwei Dinge voraus. Das eine, dass du dir dessen bewusst bist. Wie viele Menschen gibt es da draußen, die sich dessen nicht bewusst sind, dass sie,
Und das war ich auch ganz
ich eben
lange nicht,
auch,
bis ich mal verstanden habe, hey, ich habe hier, glaube ich, ein Thema mit dem, was ich auf mich einprasseln
Wie
lasse.
hast du das denn über dich rausgefunden oder realisiert?
Ich hatte durch meinen Freund einen ganz starken Spiegel, weil er komplettes Gegenteil von mir ist. Er ist sehr analytisch, er ist sehr im Kopf, er kann sehr gut aussortieren, was ist jetzt wichtig und was nicht. Und dann merkt man ja in der Beziehung schon, warum ist die Person denn eigentlich anders als ich? Und er hat mir immer wieder vorgehalten, und das aber in einem eher, ja, in einem eher unterstützenden Modus, du bist viel zu emotional, du lädst viel zu viel auf dich auf und es ist nicht deins. Also er hat mir immer wieder den Spiegel vorgehalten, bis ich gemerkt habe, erstens, so wie bei dir, nicht die ganze Welt ist so wie ich. Und zweitens, ich habe eine Wahl. Ich kann entscheiden. Ich kann das sehen und entscheiden, was ich dann tue. Und das war für mich ein absoluter Gamechanger.
Super spannend, was du
Weil
sagst, Stefanie.
vorher war das immer so, dass mir Menschen gesagt haben, ach, du bist viel zu empfindlich. Und empfindlich ist ja gleich so ein
Ja,
negatives
voll.
Wort. Und dann denk mal, okay, ich bin falsch. Aber jemanden zu haben, der einem den Spiegel vorhält und sagt, ey, überleg mal, ob du diese Last wirklich mit dir rumtragen willst, ist ein absolutes Geschenk.
Aber es ist super spannend, was du sagst, weil genau das geht jetzt auch ein bisschen in die Richtung, was die aktuelle Sensitivitätsforschung zeigt, ist, dass es nicht ausreicht zu sagen oder festzustellen, dass es Menschen gibt, die hochsensibel oder hochsensitiv sind und welche, die es nicht sind, sondern, ne, wir sagen, man geht davon aus, dass circa 20% der Bevölkerung hochsensitiv ist, also mehr und tiefer gehender wahrnehmen kann. Und dann hat man aber jetzt mittlerweile festgestellt, diese 15 oder 20% der hochsensitiven Menschen, die kann man auch nicht alle in eine Schublade stecken. Die sind auch nicht alle gleich, sondern es gibt welche, die sind eher noch in der Überforderung damit, Das nennt man dann eher so die vulnerable Sensitivität. Oder, und das klang jetzt so ein bisschen bei deinem Freund raus, oder es sind Menschen, die sich dessen bewusst sind und schon sehr förderliche Strategien und Methoden für sich erarbeitet haben und die sind in der vorteilhaften Sensitivität. Also da ist dann genau die Situation eingetroffen, von der ich vorher gesprochen habe. Ich mache mir meine Wahrnehmungsfähigkeit zu meinem Verbündeten und zu meinem Freund und weiß, dass ich sehr viel wahrnehmen kann und weiß aber, dass ich eine Wahlmöglichkeit habe. Und so klingt es jetzt stark danach, dass dein Freund wahrscheinlich vorteilhaft hochsensitiv ist. Und das ist eben das Spannende an der Sensitivitätsforschung. Das war mir als Psychologin auch irgendwie immer wichtig, auch den wissenschaftlichen Bezug herzustellen oder den auch zu haben. Und den gibt's durch die Sensitivitätsforschung. Das super Spannende ist, dass das Konstrukt nicht nur aus der Psychologie erforscht wird, sondern eben auch aus anderen Wissenschaften. Und man zum Beispiel auch mittlerweile auch weiß, dass auch Tiere, es gibt auch Sensitivitätsunterschiede bei verschiedenen Tieren und in Tierexperimenten, wo man nachweisen kann, dass es Menschen gibt oder Tiere gibt in dem Fall, die mehr wahrnehmen als andere. Und das ist super, ja, super
Wow.
spannend. Also
Also ich glaube, da können wir wirklich noch mal Stunden
ja,
über
voll.
die Forschungsstände zum Thema sprechen. Wir wollen heute aber ganz besonders auf die Arbeitswelt schauen. Du hast es ja jetzt schon mehrfach gesagt, es gibt keine Kategorie 1, 2, 3 und so kann man alle Menschen schubladisieren, so wie wir es gerne machen. Wir wollen alle Schubladen kennen. Schauen wir mal auf die Arbeitswelt. Wo stehen wir da gerade, wenn es um das Thema Hochsensitivität geht? Wird diese Kraft, die diese Menschen mitbringen, heute schon erkannt? Und wenn nein, was braucht's?
Tolle Frage. Also, das war mit ein Grund, warum ich dann genau mit diesem Themengebiet und auch mit der Spezialisierung, die ich habe als Personalentwicklerin, als hochsensitive Personalentwicklerin, dann mit diesem Themengebiet rausgegangen bin, weil ich eben weiß aus HR-Perspektive, wie HR-Arbeit funktioniert oder wie HR-Arbeit gemacht wird, wie Personalentwicklung welche Themen in der Personalentwicklung eine Rolle spielen, wie Führungskräfte entwickelt werden, anhand welchen Kriterien. Und da, also zumindest in den Unternehmungen, in denen ich gearbeitet habe, war darüber weder ein Bewusstsein vorhanden, geschweige denn irgendwie Unterstützung beziehungsweise besondere Förderung. Und das ist irgendwie mit ein Grund, warum ich das ändern möchte. Zum einen, damit sich Menschen nicht mehr verstecken müssen. Es gibt so viele, unglaublich viele Menschen da draußen, die sich mit ihrer Hochsensitivität verstecken. Wir sprechen dann davon gerne, ne, dass die sich maskieren, ne, also dass die eine Rolle spielen, sich anpassen. Und es gibt sehr viele Menschen, die im Laufe ihrer Arbeitslaufbahn ausfallen durch Burnouts oder Ausfälle, ne, weil Menschen, die sehr viel wahrnehmen können, sind oftmals anfälliger für Burnouts. Das liegt zusammen oder hängt zusammen mit ihrer Empathiefähigkeit, ne? Also Hochsensitivität erkennt man ja an vier Facetten und eine Facette ist die höhere Empathiefähigkeit, das heißt die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Und wenn ich mich sehr gut in andere hineinversetzen kann, bedeutet das, dass ich deren Bedürfnisse sehr gut wahrnehme, vielleicht sogar besser wahrnehme als die Person selber. Das heißt, ich bin sehr unterstützend, ich bin sehr prosozial. Ja gut, und das hat natürlich häufig dann die Folge, dass ich irgendwann, ne, mich selber verloren habe, meine eigenen Bedürfnisse zu wenig wahrgenommen habe. Und ja, daher weiß ich, dass die Neurodiversität im deutschsprachigen Raum, in der Personalarbeit oder auch in Unternehmen noch nicht angekommen ist. Und ich glaube, das ist da total viel ungenutztes Potenzial gibt.
Du sagst ja auch selber, ich zitiere jetzt deine Homepage, meinem Sein und meiner Arbeit liegt die tiefe Überzeugung zugrunde, dass hochsensitive Menschen der Schlüssel für notwendige Veränderungen und Innovationen sind, auf gesellschaftlicher, unternehmerischer und sozialer
Ja,
Ebene.
toller Satz.
Der hat mich sehr berührt, weil genau das ist es auch. Vielleicht kannst du uns da noch mal näher mitnehmen. Wie würde eine Welt aussehen, in der das ungenutzte Potenzial, wie du es eben betitelt hast, erkannt wird?
Boah, eine große Frage. Also ich glaube, dass Hochsensitivität kann man ja auch sehr schön beschreiben oder wird im Volksmund auch öfters mit seismografischen Fähigkeiten beschrieben, ne? Also dass ich so, dass ich ein ganz gutes, dass ich Risiken früher erkenne, dass zum Beispiel im Tierreich, dann kommen wir zurück auf die Tierexperimente, ganz spannend zu beobachten, ne? Dass in Herden oftmals auch Tiere, die weiter außen stehen, nicht im Mittelpunkt der Herde sind, oftmals die sind dann die hochsensitiven Tiere, die Gefahren, lauernde Gefahren früher erkennen und dann die Gruppe entsprechend vorwarnen. Und das sind seismografische Fähigkeiten, die wir Menschen eben auch haben. Und das, glaube ich, ist eben genau das Potenzial, das ungenutzt ist. Ne? Also ich glaube nicht, dass die Hochsensitivität total gar keine Rolle spielt im Arbeitskontext. Glaube ich nicht, weil ich glaube, es gibt schon sehr viele Menschen, die hochsensitiv sind, die das mehr oder weniger über sich wissen, die einen förderlichen Umgang und förderliches Elternhaus hatten. Das spielt eine wichtige Rolle in der Art und Weise, wie sich die Hochsensitivität entwickelt im Laufe des Lebens. Spielt das Elternhaus oder die kindliche Prägung eine große Rolle. Das heißt, ich glaube, es gibt schon einige vorteilhaft hochsensitive Menschen im Arbeitskontext, die genau eben dazu beitragen, dass Unternehmen erfolgreich sind. Aber ich glaube, es können viel mehr werden. Gibt es noch ganz viele Menschen, die sich verstecken. Ich erlebe das auch ganz viele, die zu mir sagen, boah, also boah, ich will eigentlich diese Stigmatisierung nicht unbedingt haben. Also muss es jetzt irgendwie sein, diesen Stempel hochsensibel. Und dahin zu kommen, Bewusstseinsarbeit zu leisten, dass wir uns bewusst sind, dass wir alle unterschiedlich viel wahrnehmen und unterschiedlich tiefgehend wahrnehmen. Und dass das interessante Aspekte für den Arbeitskontext aufweist. Das erhoffe ich mir. Und ich glaube, wenn wir dann in der Lage sind, Arbeitsumgebungen zu erschaffen oder zur Verfügung zu stellen, in denen Menschen sich zeigen können, wie sie sind, sich nicht maskieren müssen, sich nicht anpassen müssen, keine Rolle spielen müssen, psychologische Sicherheit erfahren in ihrem Team, in ihrer Führungsbeziehung oder in der Beziehung zu ihrer Führungskraft und dann auch ihre unkonventionellen, vielleicht Out-of-the-Box-Wahrnehmungen auch teilen, mitteilen. Wer weiß, was daraus entstehen kann. Das sind ja genau so dieses, und das geht nur durch psychologische Sicherheit. Dieses, boah, ich sag's einfach mal, vielleicht habe ich einen total abgespaceden, total komischen Gedanken, vielleicht passt der überhaupt nicht hier rein, aber ich teile ihn einfach mal mit. Und du nimmst ihn auf und du spinnst ihn weiter. Und wir machen Ideen und Ping-Pong. Und dann entsteht daraus vielleicht irgendwas Neues. So.
Und ich frage mich immer, wie viele Gedanken wohl schon nicht
Ja.
geäußert wurden, die zu was richtig Großem
Das
geführt
ist eine
hätten.
spannende Frage, ja.
Wenn die psychologische Sicherheit gegeben wäre und auch das Gefühl, diese Überzeugung, dass das, was ich zu sagen habe, in diesem Raum gut aufgehoben ist, egal was damit gemacht ist. Manchmal hat man ja Ideen und denkt dann, wenn man sie geäußert hat, so, oh, nee, das passt doch nicht so gut. Klar, es gibt nicht immer nur die eine perfekte Idee.
Nein.
Aber das denke ich ja auch immer so schade, wie viel ungenutztes Potenzial da rumliegt, weil die Rahmenbedingungen einfach nicht gegeben sind.
Ja, und ich kenne das eben noch aus meiner internen Rolle raus. Es gab wirklich dann zum Schluss, als ich mir dessen auch bewusst war, dass ich sehr viel wahrnehmen kann und sehr viel spüre und fühle, gab es einfach auch Situationen, wo ich dann gedacht hätte, boah, ich konnte es dann irgendwann einfach auch nicht mehr wirklich aushalten. Und ich dachte, boah, krass. Ich würde so gerne hier eigentlich meine Wahrnehmung teilen, weil ich glaube, ich bin nicht alleine damit. Ich glaube, eigentlich geht es einigen hier so, aber
Ja.
ich habe nicht das Mandat, ich werde nicht gefragt, ich werde dafür nicht, das ist nicht meine Rolle. Und ich dann für mich entschieden habe, ich brauche ein Arbeitsumfeld, wo ich genau das einsetzen und leben kann, weil es eine Gabe ist, eine besondere Gabe ist, die ich auch irgendwie nutzen möchte, um Veränderungen gesellschaftlicher Art, ne, gesellschaftlich oder wirtschaftlich auch anzustoßen. Und da glaube ich, da kommt den hochsensitiven Menschen, die in ihrer Kraft sind und die sich trauen, das zu leben. Das ist so der entscheidende Faktor. Es gibt so viele, die sich damit einfach noch verstecken oder die sich dann in privaten Facebook-Gruppen, Foren zusammentun und unter sich bleiben. Und das hat alles seine Wichtigkeit und Relevanz. Das möchte ich nicht, negativ, soll nicht negativ sein. Aber wir dürfen auch Strukturen schaffen und Arbeitsumfelder schaffen oder auch gesellschaftliche Umfelder schaffen, wo sich diese Menschen mit ihren wertvollen Fähigkeiten trauen, sich einzubringen. Die bringen sich viel zu wenig ein zum jetzigen Zeitpunkt.
Hast du einen Tipp für Menschen, die gerade zuhören, die vielleicht Führungskräfte sind und merken, dem Thema habe ich in meinem Team, in der Umgebung, in der ich unterwegs bin, noch gar keinen Raum gegeben? Hast du da einen Tipp oder ein Tool oder einen Kniff, womit man dem Ganzen einen Start geben kann? Mhm. Mehr Raum für Menschen mit Hochsensitivität.
Ja, habe ich. Ich habe mit drei weiteren hochsensitiven Menschen, Beratern oder Coaches aus dem Arbeitsumfeld, wir haben ein Neuro-Leadership-Manifest geschrieben mit 12 Grundsätzen. Das war inspiriert oder angelehnt an das Agile-Manifest zum agilen Arbeiten. Und wir haben uns gedacht, oder eben aus unseren eigenen internen Erfahrungen heraus überlegt, es braucht doch in irgendeiner Form eine Diskussionsgrundlage oder irgendwas, womit man darüber ins Gespräch kommen kann. Wie kann wertschätzende Zusammenarbeit gelingen, in der Wahrnehmungsvielfalt gefördert wird und akzeptiert wird und gelebt wird letztendlich? Genau, und dieses Manifest ist kostenfrei für jeden zugänglich. Und das könnte ich mir zum Beispiel jetzt mal als einen totalen Quick-Win vorstellen. Man teilt es oder man shared, man teilt
es. Das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Sehr wichtige Tipps, die du da teilst.
Ja, und dann können die Leute sich das einfach durchlesen und dann könnte man sozusagen mal in einem Jourfix, in einem Team-Meeting mal darüber sprechen. Ne? Was denkt ihr darüber? Wie geht's euch damit? Was ist da bei euch angekommen? So, einfach mal in Dialog kommen. Viele von diesen Sachen sind so vermeintlich Intimes, merke ich jetzt auch, stelle ich immer mehr fest, dass Wahrnehmung ist doch auch was Intimes, offensichtlich. Mhm. Ne? Irgendwie was ich eher für mich behalte oder ich einfach tatsächlich gar nicht weiß, dass andere Menschen so nicht wahrnehmen. Ne? Einen anderen Zugang haben zur Welt. Dann sind wir wieder eben bei der Neurodiversitätsbewegung, die eben, ne, sagt oder es, ja, das sagt, dass es ganz viele Menschen gibt, die einen anderen Zugang zur Welt haben und deswegen sind die nicht besser oder schlechter, sie sind nur oftmals nicht Teil unserer Welt.
Ja, und werden ausgebremst durch solche Sprüche, wie ich sie immer gehört habe, oder du musst dir unbedingt ein dickeres Fell zulegen, du darfst es nicht so nah an dich heranlassen.
Ja.
Und das sind ja Sachen, das führt dazu, dass, und wie du es eben auch betitelt hast, dass Menschen maskieren und dann ihr Leben lang ihr eigenes Ich unterdrücken. Mhm. Und unterdrücken, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, das tut schon weh, wenn man sich das vorstellt, dass man die ganze Zeit drückt und drückt, dass diese Version von einem selber, die man eigentlich ist, gar nicht rauskommt.
Total. Und das hat dann so negative Konsequenzen fürs Individuum. Das Individuum wird irgendwann krank werden, über kurz oder lang. Psychisch, physisch, körperlich, also ne, je nachdem. Aber auch auf Teamebene hat es dann Konsequenzen, negative Konsequenzen durch einen längeren Wegfall, ne, wenn eine Person erkrankt oder wegfällt. Aber auch dann bis hin über die Abteilung, bis hin zur Organisation, bis hin dann auch volkswirtschaftlich gesehen, ne, dass wir, wenn wir die Zahlen unserer mentalen Erkrankungen anschauen, die sind ja sowas von besorgniserregend und alarmierend. Deswegen, wenn Menschen ihr authentisches Selbst nicht leben können, dann entsteht großer Schaden. Und das ist letztendlich die Bewegung der Neurodiversität auch. Wenn wir Neurodiversität unterdrücken, kriegen wir viele Probleme oder haben wir viele Probleme. Das löst für uns viele Probleme aus. Und dann nochmal im Kontext, vom Arbeitskontext gesehen, wenn ich dann so Wörter höre wie Fachkräftemangel. Ja.
Was das Ganze mit mir macht, ist ja eigentlich auch, dass wir, wenn wir im Kontext von Diversität sprechen, nachdenken, geraten wir ja zuerst mal an das Thema, wie viele Frauen sind in Führungspositionen, wie sieht unsere kulturelle und ethnische Diversität aus, alles sehr, sehr wichtige Themen, aber greift zu kurz.
Mhm, absolut.
Ich kenne kein Unternehmen, was darüber spricht, dass Neurodiversität ganz hoch auf der Agenda steht. Und dann gucken wir es nicht holistisch an. Dann haben wir nämlich genau das Problem, dass Menschen hinten runterfallen, weil das Spektrum der Diversität die nicht ergreift.
Richtig, genau. Das hast du schön, auf jeden Fall schön wertvoll zusammengefasst. Genau so ist es. Das greift zu kurz und wir halten uns wirklich an äußeren Diversitätsmerkmalen auf oder Ja, doch, wir halten uns daran auf, um nicht tiefer zu gehen, weil tiefergehende Diversität oder Deep Level Diversity, wie man sie auch nennen kann, ne, nicht sichtbare Diversität, das ist schon, geht tiefer auch kulturell gesehen, ne, auch in der Integration vom Arbeitsmarkt. Aber diese Menschen zu integrieren in den Arbeitsmarkt, beziehungsweise als Neuroinklusion kann man es ja auch, ne, nennen, ihnen sozusagen auch eine Hand auszustrecken und ihnen anzubieten, als Brückenbauer, ne, kommen, am sozialen und am gesellschaftlichen und auch am wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. Das kann uns, glaube ich, auch große Unterstützung leisten und bieten im Fachkräftemangel.
Sehr wichtiger Punkt.
Total wichtiger Punkt, weil es total viele Menschen gibt, die in der Neurodiversitätsbewegung spricht man dann von neurodivergenten Menschen, ne, also die in irgendeiner Form Teil des auf dem Spektrum sind und eine Diagnose haben und die nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind oder nicht vollständig. Und das nur aus den Gründen, zum einen sicherlich haben viele davon auch einen hohen Leidensdruck, also das will ich nicht in Abrede stellen, dass alle von den Menschen in der Lage sind, sich im wirtschaftlichen Leben zu partizipieren oder einzubringen. Aber es gibt viele, die das können und die das wollen, aber unter anderen Bedingungen. Und das gilt's raus. Und
diese Bedingungen müssen geschaffen
ganz richtig
werden.
Diese
das
Bedingungen
ist ganz klar
müssen geschaffen werden. Und ich muss Aufklärungsarbeit, ich muss mich über dieses Thema informieren, ich muss mich damit auseinandersetzen. Nur dann kann ich ja auch entsprechende Strukturen und Angebote schaffen.
Nimm uns mit in deine Arbeit. Wie können Menschen und Unternehmen, die gerade zuhören, mit dir zusammenarbeiten? Gib uns da mal so einen kurzen Einblick hinter die Kulissen.
Ja, gerne. Also ich begleite gerne, zum jetzigen Zeitpunkt begleite ich Menschen in ihre förderliche Hochsensitivität im 1:1-Coaching oder auch im Mentoring. Manchmal ist das bei Hochsensitiven gar nicht so klar abgrenzbar. Das ist ein sowohl als auch. Also einige Menschen momentan, die ich begleite, die das über sich jetzt gerade realisieren und auch das für sich jetzt gerade annehmen. Und wir schauen dann, wie sie für sich einen förderlichen Umgang damit erlernen und anwenden können.
Ja.
Und dann arbeite ich auch gerne in Organisationen mit Teams und sensibilisiere für Wahrnehmungsvielfalt. Weil jetzt nochmal zurückzukommen jetzt auf die Wahrnehmungsfähigkeit an sich, die ist normal verteilt. Ne? Also wenn wir uns diese klassische Normalverteilung anschauen, dann gibt es 80% der Menschen, die nehmen ungefähr gleich viel wahr. Und dann gibt es rechts außen 20%, die nehmen mehr wahr als die 80%. Und links außen gibt es die Menschen, die nehmen weniger wahr als der Durchschnitt. Und dann habe ich ja schon vorher gesagt, diese 15-20% rechts außen, die mehr wahrnehmen, da müssen wir auch noch mal genauer gucken, können nicht alle in einen Topf schmeißen, beziehungsweise da gibt es eben welche, die eher darunter leiden und welche, die da schon sehr förderlich mit umgehen können. Aber es ist ja auch nicht Ziel dieser Bewegung, dass wir jetzt ein Team haben mit ausschließlich Hochsensitiven. Ne? Das ist auch nicht das Ziel.
Ja, und da braucht es den richtigen Mix.
Genau, es braucht den richtigen Mix. Es geht eben genau, deswegen spreche ich so gern von Wahrnehmungsvielfalt, weil wir brauchen, um erfolgreich Projekte oder Veränderungen zu bewerkstelligen, brauchen wir genauso im Arbeitskontext auch Menschen, die gegebenenfalls weniger wahrnehmen und dadurch sehr, sehr gut sind im Abarbeiten, im Fokussieren, im Einhalten von Deadlines und so weiter, ne, die einfach gute Deliverer sind dann zum Teil. Da brauche ich nicht immer nur die Hochsensitiven, die Seismographen, die so gut spüren können und so. Ne? Nee, in manchen Projektphasen braucht es auch genau was anderes. Und genau das ist eben, da glaube ich, spielt die Musik, dass man da im Team drauf guckt, ne, was für eine Wahrnehmungsvielfalt, wie divers sind wir denn da aufgestellt, was haben wir denn für Ressourcen und die dann auch entsprechend zu nutzen und zu aktivieren. Also das heißt, ich arbeite auch mit Teams, natürlich auch gerne an der psychologischen Sicherheit. Das gehört so krass zusammen, diese beiden Themen. Deswegen sind das so meine zwei Spezialitäten sozusagen, weil ohne psychologische Sicherheit wirst du dein neurodiverses Potenzial oder dein neurodivergentes Potenzial nicht nutzen können in Organisationen. Das heißt, du brauchst diese Safe Spaces, diese sicheren Räume, wo ich das Gefühl haben kann, ich kann mein wahres Selbst sein und zeigen. Und ja, ich halte auch gerne Vorträge, ne? Also, weil genau an dem Punkt habe ich jetzt erkannt, seit ich selbstständig bin, wir brauchen sehr viel Bewusstseinsarbeit. Wir brauchen Psychoedukation, ja. Aufklärungsarbeit über unsere Wahrnehmungsfähigkeit, über unsere Neurodiversität. Und deswegen komme ich auch gerne in Organisationen und gebe einen kurzen Impuls dazu, inwiefern Wahrnehmungsvielfalt mit Innovation zusammenhängt, zum Beispiel. Das sind super spannende Erkenntnisse, die wir wissenschaftlich mittlerweile wissen, weil es mittlerweile auch eine Promotion gibt zu Hochsensitivität im Business-Kontext. Und aus dieser wissenschaftlichen Arbeit wissen wir zum Beispiel, dass vorteilhaft Hochsensitive, also Hochsensitive, die in ihrer Kraft sind, die sich dessen bewusst sind und die einen förderlichen Umgang damit entwickelt haben, sind in Organisationen die Top-Performer und die Innovatoren. Bestimmt unter bestimmten Bedingungen, ne? Also es muss auch die Führungsbeziehung muss passen und so weiter, gibt es bestimmte Umgebungsbedingungen, die auch passen müssen. Aber wenn da alles passt, dann sind es genau die Menschen in deiner Organisation, die für eine Organisation wahnsinnig wertvoll sind. Und ja, deswegen da einfach auch mal, ich gebe da gerne einen Impulsvortrag oder kläre da einfach auch gerne auf. Insofern über die Arten, über diese Ansätze oder beziehungsweise diese Dienstleistungen biete ich gerne an, um sich für dieses Thema zu öffnen.
Und herzlichen Dank für deine Arbeit, die wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und ich werde natürlich alles, was du gerade genannt hast, in den Shownotes verlinken. Das heißt, da wird auch direkt die Chance sein, mit dir in Kontakt zu treten. Ich habe zum Abschluss, ist die letzte Frage, die ich meinen Gästen im Podcast stelle, die Good News des Tages. Mhm. Stellen wir uns vor, in 5 bis 10 Jahren oder welcher Zeitraum sich auch immer für dich jetzt stimmig anfühlt bei der Frage, schlägst du das Nachrichtenmedium deiner Wahl auf? Welche Schlagzeile über Deep Level Diversity, Hochsensitivität würdest du gerne lesen, dass du sagst, meine Arbeit hat sich gelohnt?
Ich würde gerne Schlagzeilen lesen, die deutlich machen, dass das, ne, was jetzt momentan ganz stark gibt, ne, die Bewegungen des Quiet Quittings und so diese Themen, dass, boah, ich gehe zur Arbeit und mache Dienst nach Vorschrift, aber mehr auch nicht, beziehungsweise eigentlich bin ich mit einem halben Bein auch schon weg, dass all diese Zahlen, die momentan alarmierend sind, äußerst alarmierend, dass all diese Zahlen sich reduzieren, die Zahlen der mentalen Gesundheit, da gibt es einen Zusammenhang zu Hochsensitivität und Neurodiversität, ne, weil Menschen, die sich dessen nicht bewusst sind und auch keine entsprechende Unterstützung bekommen, da gibt es dann hohe Zusammenhänge zu psychischen Erkrankungen, dass all jene Zahlen zurückgehen und wir viele Menschen haben, die gerne motiviert und kraftvoll arbeiten, also sich einbringen in die Arbeitswelt und gesellschaftlich und die gerne und erfolgreich zusammenarbeiten. Und zwar mit einer vielfältigen Belegschaft, ne, dass wir dass eine Headline wäre toll, dass eine vielfältige Belegschaft, und zwar äußerlich vielfältig, weil, wie du vorher gesagt hast, genauso wichtig, ne, unsere äußere Vielfalt ist genauso wichtig wie unsere innere Vielfalt, aber dass irgendwie so ein Foto von irgendwie einem Führungsgremium, wo wirklich auf dem Menschheitsspektrum einmal alles dabei ist, das fände ich toll. Ne? So irgendwie so eine Führungsriege, wo man dann mal zeigen kann, hey, wir sind vielfältig und wir ermöglichen Arbeitsumfelder für Vielfalt und wir nutzen unser gesamtes menschliches Potenzial. Ja.
Das sind wunderschöne Schlagzeilen und ein tolles Zielbild, auf das du ja maßgeblich einzahlst mit deiner Arbeit. Deshalb sage ich an der Stelle herzlichen Dank, liebe Friederike, für deine Zeit heute, für deinen Einblick, den du uns gegeben hast in deine Arbeit und deine tollen Erläuterung. Ich glaube, über das Thema Forschung, wo stehen wir bei dem Thema, hätten wir noch mal mehr Stunden dranhängen können. Also herzlichen Dank, dass du uns da informiert hast, Impulse gegeben hast und vor allem auch wirklich neugierig gemacht hast, mit dir gemeinsam das Thema voranzutreiben.
Ja, ganz lieben Dank dir, Stefanie, für dieses schöne und wirklich tiefergehende Gespräch und auch für deine persönlichen Einblicke darin und die Möglichkeit, hierüber zu sprechen. Vielen lieben Dank dafür.
Ja, danke dir.